Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In der heutigen Episode von Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah, begrüßen wir, Arthur Reich und ich, Stefan Berndt, den Lukas Brandstätter. Lukas ist nicht nur ein leidenschaftlicher Recruiter, sondern auch einer der Top 10 HR-Influencer, zuletzt ausgezeichnet vom Personalmagazin. Als Talent Acquisition Lead ist sein Thema Recruiting. Mit seinem kreativen Ansatz und seinen innovativen Ideen bringt er frischen Wind in die Welt des Recruitings. Lukas lebt und atmet Talent Acquisition. Heute wird er uns Einblicke in seine Vorgehensweisen geben, wie man im Jahr 2024 erfolgreich im Recruiting sein kann. Eine weitere Episode von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Ich habe natürlich den Arthur Reich wieder mit mir dabei und auch den Lukas Brandstätter heute. Arthur, moin moin. Lukas, dich grüße ich auch.
Moin Stefan. Hallo Lukas. Servus zusammen.
Wir hatten vor der Episode schon eine ganze Menge Spaß. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber das Grinsen fliegt quasi aus dem Bildschirm heraus, weil wir uns überlegt haben, was wir alles in dieser tollen Folge machen können. Wir haben da einiges vorbereitet. Haben wir natürlich nicht, ne? Also das ist hier jetzt auch wieder Fulltime Freestyle. Zu Beginn, Ehre, wem Ehre gebührt, Lukas. Wir gratulieren herzlich zum Award Top 10 HR Influencer vom Personalmagazin. Wie wir wissen, hast du dich da auch sehr drüber gefreut. Hast du einen Tipp für uns, wie Arthur und ich das auch werden?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war das Badeschlappen und Bademantel-Selfie. Also sowas posten, das funktioniert immer. Und dabei so tun, als ob ihr im Urlaub auch lest. Das kann ich jedem empfehlen.
Okay, Arthur, das müsste dir doch eigentlich ganz besonders gut gefallen, weil du es ja immer konkret haben willst. So ein bisschen im Vergleich auch zu mir, ne? Das ergänzt uns immer so gut. Das war schon sehr konkret. Also das mit dem Bademantel kriegen wir hin.
Ja, ich habe Lukas vorab gefragt. Ich sitze auch hier im Bademantel schon. Das sehen die Leute leider nicht. Und deswegen machen wir ein Selfie jetzt.
So, was stellen wir uns vor? Ja. Wie ihr wisst, habe ich mit Arthur einen Co-Hosting gefunden hier in diesem Podcast, wo wir gemeinsam für das Thema Talent Acquisition und Recruiting brennen. Jetzt haben wir mit dem Lukas Brandstätter auch jemand, der lichterloh für dieses Thema brennt und den ich auch schon etwas länger verfolge. Lukas, vielleicht zu Beginn. Was fasziniert dich im Jahr 2024, wo doch vieles echt kacke läuft? Was fasziniert dich trotzdem noch an dem Thema Recruiting?
Ich finde, 2024 läuft gar nicht so viel Kacke. Also ja, 60 ist jetzt mal wieder nicht aufgestiegen, aber das war auch zu erwarten. Aber wir sind auch nicht abgestiegen. Und um die Brücke zum Recruiting zu schlagen, ich finde, Recruiting ist der geilste Job der Welt, weil wir überall reinschauen können, ob das Marketing ist, Sales, Produktentwicklung, IT, was auch immer, uns reindenken können, die Leute kennenlernen und ab dem Zeitpunkt, wo es darum geht, den Job selber zu machen, wir jemanden finden, der das macht und wir wieder rausgehen können. Sprich, wenn man neugierig ist, Bock hat, mit Leuten zu quatschen, ultra geil und du musst dann nichts davon selber machen. Finde ich richtig top.
Ja, das tatsächlich, wo du sagst, finde ich das auch als einen mega interessanten Aspekt. Ich habe ja mal eine andere Rolle gehabt hier bei uns, wo du sehr weit weg von den Fachbereichen bist plötzlich. Also das war konzeptionelle Arbeit dann. Dann machst du irgendwelche Modelle, baust du auf irgendwelche Standards, versuchst du global auch einzuführen. Und das war so weit weg vom Business. Und ich dachte, wie viel Glück hat man eigentlich, dass man so nah immer an den Themen dran ist, wo auch was los ist. Weil du eine Stelle, die frei ist, da wird entweder etwas aufgebaut, jemand ist gegangen, es wird reorganisiert, es ist immer irgendwas los. Es gibt immer einen ganz konkreten Grund und da ist eine Lücke, die da ist, die geschlossen werden muss und dafür musst du super viel von diesen Fachbereichen verstehen, um die auch richtig zu schließen. Das stimmt dir voll und ganz zu. Also du bist nie so nah dran an dem echten Geschäft eines Businesses, End-to-end wie im Recruiting, finde ich, weil da ist immer irgendwie irgendwas los. Ja.
Ja, ich glaube, als Agile Business Partner bist du, glaube ich, dann nochmal ein Stückchen näher dran, weil du dann wirklich auch diesen Employee Lifecycle komplett betreust. Da haben wir im Recruiting nur einen Ausschnitt. Also falls jemand, der heute zuhört, Agile Business Partner ist, ihr haltet die Flagge wirklich hoch. Also da bin ich manchmal nicht neidisch drum. Wir machen schon das Rosinenpicken, also das coole Zeug, das Fehler lösen, Brände löschen. Aber so dieses Tagesgeschäft, weiß ich nicht, Milch ins Bett bringen, machen wir nicht.
Stimmt.
Gut. Das wäre mir neu. Das wäre irgendwie eine Aufgabe, weil wir später auch noch zu Fragen aus der Hölle kommen, aus der Recruiting-Hölle, Lukas. So Milch ans Bett bringen habe ich als Referent auch noch nicht gemacht. Das ist mir noch nicht untergekommen. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Weil halt vieles auf HR-Business-Partner und Referenten auch abgeladen wird, ne? Weil manchmal das Profil nicht klar ist und dann sagen sich Führungskräfte, ach komm, das kann HR doch auch noch machen. Ach komm, die haben doch so, also da ist ja gerade gar nicht so viel zu tun. Kann ja nicht sein, dass irgendwie 100 Menschen gleichzeitig eine Anfrage haben oder so. Die machen das jetzt auch noch. Also das ist nur so ein kleiner Exkurs aus meiner damaligen Zeit als HR-Business-Partner. Das kann ich unterstützen. Das ist so. Und man hat auch, ergänzend zu dem, was die beiden gesagt haben, diesen Einblick hat man immer. Und wenn man natürlich für sich dann auch die Leidenschaft dafür gefunden hat, das habe ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht, also mir macht Recruiting auch Spaß. Ich fackel da aber jetzt nicht so ein Feuerwerk ab wie Arthur und Lukas. Und das ist auch gut so am Ende des Tages, dass die Interessen da unterschiedlich sind. Also ich komme dann doch eher so aus der Vogelperspektive, ne? Und ich finde es dann richtig cool, Konzepte aufzustellen und muss auch nicht immer so ganz nah am Tagesgeschäft dran sein. Aber deswegen ist es so gut, dass wenn die Zuhörer jetzt hier dabei sind und dann horchen und überlegen, okay, ja, Recruiting kann wirklich der geilste Job der Welt sein.
Ich würde da gerne was zu sagen, Stefan, weil ich finde, ja, finde die Aufgabe, die du beschreibst, nämlich Konzepte aufstellen, super interessant. Was ich erlebe, ist, im Recruiting kommen viele Konzepte häufig zusammen und werden operationalisiert, weil du hast das große Employer Branding, du musst also irgendwie die Botschaften von dem, wie die Firma sich nach außen darstellt, auch dann irgendwann transferieren in deinen Rekrutierungsprozess. Du hast das Thema Personalmarketing, also nochmal näher dran, wie kriege ich die Leute auch wirklich auf die Stelle, die ich brauche? Und das ist dann wieder ein bisschen Psychologie. Und hinten raus dann Onboarding, Personalentwicklung. Im besten Fall ist da auch der Schulterschluss, sodass du quasi das Richtige machst für später. Also ich finde, das ist irgendwie so ein Melting Pot für viele Themen aus HR, die das Ganze super interessant machen, weil du brauchst schon ein breites Verständnis von der Gesamtorganisation, um im Recruiting die richtigen Leute zu finden, A, die später passen, aber auch die zu einem wollen. Und dafür brauchst du eine gute Art und Weise, das identifizieren zu können und auch mit dem Fachbereich trotzdem super eng zu sein. Also du hast recht, Lukas, HR Business Partner ist nochmal näher dran. Die stehen da an der Front, die machen auch einen Bombenjob. Da finde ich es fast schon sinnvoll, das Thema richtiges Profil wegzunehmen von den HR-Business-Partnern und rein ins Recruiting zu geben, weil häufig in der neuen Suche, egal ob intern oder extern, nachgeschärft wird, was brauchen wir eigentlich wirklich jetzt für die Zukunft, was wir vielleicht in der Vergangenheit gesucht haben. Und da sind wir im Recruiting nicht selten näher dran an den Themen, weil wir das aktiv auch tun, während man sonst immer auf so einem Reißbrett so ein Jobprofil malt und dann muss es irgendwie passen. Ich finde, Recruiting stellt da nochmal andere Fragen als die HR-Business-Partner. Kann natürlich aber auch stark vom Modell abhängen. Also so allgemein lässt sich das nicht sagen. Es ist unterschiedlich, ja.
Ja, also ich glaube, ganz pauschalisieren kann man es nicht. Also bin ich bei dir. Bin ein bisschen verwundert, weil für mich gehört Anforderungsprofil ganz klar ins Recruitment oder Talent Acquisition oder wie auch immer man das Team dann nennen möchte. Und wir schärfen das bei mir im Team zum Beispiel im Briefing. Also wir haben verpflichtend ein Briefinggespräch, wo wir einmal durchgehen, was für eine Persona suchen wir, also Candidate Persona. Was sind auch Anforderungsprofile, was jemand zwangsläufig mitbringen muss? Also sind es irgendwelche Ausbildungen, Studium? Also wir haben ein paar restriktive Jobs, wo man einfach sehr harte Kriterien hat. Jetzt keine Ärzte oder irgendwas, aber trotzdem Ausbildungen. Und wenn nicht, gibt es vielleicht irgendwelche Zielfirmen, wo jemand herkommt. Da holen wir den HR-Business-Partner schon am Ende dazu ab, wo wir sagen, okay, das ist das Profil, was wir suchen, dass das dann auch intern zu den zu den Grading-Kriterien passt, sprich wie, weiß ich nicht, wie schätzen wir eine Stelle ein, was für ein Level ist das, was für ein Gehalt. Aber wen wir dann tatsächlich nehmen, das macht mein Team zusammen mit dem Fachbereich. Außer, jetzt kommt das Aber natürlich, es ist eine Führungsposition. Dann brauchen wir einen HR-Business-Partner mit dabei, weil das der Impact natürlich viel größer ist jetzt in einem kleinen Team. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir wirklich von einem Abteilungsleiter sprechen, von einem Director oder wie auch immer man das nennen möchte, dann HR-Business-Partner oder HR-Director. Aber drunter machen wir das, weil, wie du sagst, wir sind näher dran. Und was bringt mir ein fiktives Suchprofil, was es auf dem Markt nicht gibt? Da kann ich lang suchen, aber...
Ja, richtig. Ich meine das auch eher so, dass wenn Leute in der Organisation sind, sie auch schon wissen wollen, was ist eigentlich mein Job und was gehört zu meinen Aufgaben und was nicht. Also dieses Thema Jobprofil, was mache ich, wenn ich da bin, ist, glaube ich, schon auch HR-Business-Partner-Arbeit. Du hast aber recht, dieses Jobprofil, was man dann sucht, also wenn eine Vakanz entsteht, da musst du schon in dem Briefing, wie du es jetzt nennst, bei uns heißt das Kickoff, schon drauf eingehen, was genau davon brauchen wir denn jetzt für das Team und was bedeutet das auch fürs Grading? Also schon ziemlich nah dran. Und ich glaube, insgesamt bewegen wir uns hier in so einem Nimbus, wo es darauf ankommt, wie groß das Unternehmen ist und wie das Target Operating Model ist fürs Recruiting. Weil je nachdem, ob HR Business Partner noch mit drin sind, irgendwie mitreden oder man sagt, das ist so ein bisschen außen vor und die nehmen die Ergebnisse an. Es gibt alles und je kleiner die Firma ist, desto mehr wird das kanalisiert auf den Personal oder die Personalreferentin und die machen dann plötzlich alles. Also das ist, glaube ich, schon ein Luxus, sich komplett auf Recruiting fokussieren zu können in den Firmen, in denen wir jetzt stecken. Ja.
Boah, ich sag's, es ist bei uns, wo ich vor 3 Jahren gekommen bin, war das Target Operating Model, dass der HR Business Partner überall involviert ist. Das war, glaube ich, mit die erste Sache, die ich geändert habe, neben den Posting-Kanälen. Also halt, das funktioniert, wenn du Vertrauen aufbaust und dann tatsächlich auch Erfolge lieferst. Aber HR Business Partner schaut bei uns jetzt tatsächlich bei Führungskräften im zweiten Interview mit drauf, einfach weil der Impact groß ist. Und ansonsten maximal bei einem Senior, aber drunter bei einem Manager, bei einem Junior, bei einem Sachbearbeiter, das heißt bei einem Specialist oder irgendwas anderem, gar nicht. Also dann klar 4 Augen für ein Angebot, dass das passt. Das bauen aber auch inzwischen wir und nicht ein HR-Business-Partner. Also alles, was ich irgendwie an Kompetenzen rüberziehen konnte in mein Team, habe ich gemacht. Weil je autark, also dann kann ich autark arbeiten. Und es triggert mich halt auch krass, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe in dem Job, wo ich mich, glaube ich, ganz gut auskenne.
Ja, kann ich nachfühlen. Und du sagst eine Sache, die ist super wichtig, weil ich erlebe auch manchmal, dass irgendwie so Recruiting und HR-Business-Partner dann irgendwie an 2 verschiedenen Fronten stehen teilweise. Das passiert einfach, das liegt aber daran und das muss man einfach im Kopf haben, dass die HR-Business-Partner ganz nah am Fachbereich sind. Das sind so deren Buddies in dem Sinne, die wollen die mitbegleiten und die wollen, dass diese Organisation, die Fachbereiche leiten, gut ist und vernünftig aufgestellt ist. Und dazu gehört eben auch das Thema Recruiting. Also es ist einfach nur Vertrauen und Vertrauen bedeutet, mir ist etwas wichtig und wenn es jemand anderes macht, soll das jemand genauso machen wie ich, wenn nicht besser, wenn das denn überhaupt möglich ist. Und das aufzubauen als Recruiting-Organisation und zu sagen, wir sind genau dafür da, wir machen es nicht anders als du, wir übernehmen für dich nur die Aufgabe, damit du dich auf andere Themen fokussieren kannst. Das ist ein Weg, den du gehen musst. Und finde ich super spannend, dass das einfach eine allgemeine Entwicklung ist. Also es ist einfach so. Ja,
finde ich ein spannendes Framing. Also dass man jemand nicht was wegnimmt, sondern dass man einfach eher Arbeit erleichtert. Ich glaube, das ist auch was, wenn jemand heute was aus dem Podcast mitnehmen will, glaube ich, eine gute Haltungsfrage. Man nimmt nichts weg und man spricht vor allem eine Sprache, weil für einen Fachbereich oder für irgendwen in der Firma ist es sowieso HR und nicht, das ist Talent Acquisition. Nee, ich bin der HR Business Partner. So, ja, cool, I don't care. Das ist HR. Okay. Ihr seid schuld, wenn was nicht läuft.
Und wenn es gut lief, lag es an mir.
Ja, genau. Und das ist ja auch voll okay. So, ja. Ey, schmück dich mit den Lorbeeren. Für uns gibt es das Personalmagazin.
Ja, und das Gleiche gilt für mich auch so ein bisschen Richtung Fachbereich. Ne? Also das, was du jetzt gesagt hast, dieses Framing, die kommen daher und haben gute Ideen, auch wie sie Leute deren Meinung nach identifizieren, die stark sind. Und das führt zu Interviewfragen aus der Hölle, die du ja gerne auch aufzeigst. und denen einfach nur einen anderen Weg fürs gleiche Ergebnis zu zeigen, ist das, was ich irgendwie als Recruiting-Kernaufgabe sehe, weil ich erlebe die Fachbereiche schon so, dass wenn man denen gut mitgibt, warum man etwas anders machen muss und welchen Mehrwert das auch generiert, dass sehr wenige sagen, nee, das ist völliger Blödsinn, da habe ich gar kein Verständnis für, weil die in ihrer Arbeit doch ähnlich strukturiert und anforderungsbezogen arbeiten, wie es im Recruiting notwendig ist. Und dann macht es häufig so ein bisschen Klick. Es dauert unterschiedlich lang.
Schön die Kurve bekommen mit dem unterschiedlich lang. Also ja, mit Logik argumentieren funktioniert bestimmt in 50% der Fällen. Aber ich finde, Recruitment hat halt auch, oder HR generell hat immer noch sehr viel Bundestrainerphänomen. Jeder hat das schon mal so einen Prozess. Jeder weiß es besser. Wo ich mir denke, weiß ich nicht, fiktiv Thorsten, so, ich rede ja auch nicht rein, wie Sales funktioniert. Ich weiß auch, wie man Joghurt verkauft. Sicherlich nicht so gut, aber ich erkläre dir doch jetzt auch nicht, wie du zur Rewe gehst und sagst, hier, nimm mal doppelt so viel Fruchtzwerge. So, hä? So, weiß ich nicht. Also, ich finde das manchmal so ein bisschen anmaßend. Ich finde es auch lustig, weil, also mich triggert's nicht, sondern ich nimm's mit Humor. Aber so, ich glaube, es gibt keine Funktion, so wie HR, wo so viele Leute einfach reinlabern, ohne jegliche Kompetenz.
Jo, da gebe ich dir extrem recht und da glaube ich, ist es wiederum super wichtig, auch deren Sprache sprechen zu können. Das macht den Job wiederum interessant. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Du bist in so vielen verschiedenen Bereichen, Sales, IT, Ingenieure hast du dabei und die haben alle eine andere Sprache und Denkweise und die auf deren Art und Weise abzuholen zu dem, was du erreichen willst, finde ich, macht den Job im Recruiting auch spannend, weil du kannst die Ziele erreichen, also es muss nicht immer Logik sein, so meine ich das gar nicht, mit Sales-Ingenieuren und auch IT-Kollegen, wenn du von deren Perspektive das Problem, was vorhanden ist, auch einfach löst und denen andere Lösungswege mitgibst. Und dann sind viele doch sehr offen, manches auch mal auszuprobieren, weil viele sind dann doch neugierig einfach.
Oder es ist ihnen auch einfach egal, Hauptsache es wird gelöst. Also ich diskutiere auch vieles einfach nicht, sondern treffe einfach die Entscheidung. Und das finde ich, dass ich will heute auch gar nicht so sehr, ich habe jetzt schon 2, 3 sehr pauschale Edge-Aussagen getroffen, also vielleicht kommen wir maximal auf 5, ihr könnt ja Strichliste führen. aber so, eigentlich ist es ja egal. Also wenn ich eine Stelle besetze und es ist richtig, dann passt das. Aber bevor ich jetzt da irgendwelche dummen Fragen stelle oder manchmal Case Studies mache ohne jegliche Not, du musst mich nicht um Erlaubnis fragen. So, kann ich eine Entscheidung treffen und dann brauche ich halt auch wieder eine Haltungsfrage. Ist HR nicht der Drückeberger? Ist nicht dieses, oh na ja, aber ich muss den Fachbereich da, ich will alle einbeziehen und alles Demokratie. Ja, manchmal halt nicht. Also wenn es wirklich einfach dumm ist, einfach nicht. Einfach Nein sagen.
Ja, Nein sagen.
Wir haben seine... Stefan ganz schön über den Mund geredet. Ich glaube, er traut sich gar nichts mehr zu sagen.
Ich bin total begeistert und habe genau das geschafft, ohne es mit euch abzustimmen, dass ihr beiden Experten einfach schön miteinander diskutiert. Da muss ich nicht mit reingrätschen, weil die Recruiting-Expertise, die ihr beiden Nasen habt, die habe ich lange nicht und die werde ich auch in diesem Leben nicht mehr erreichen. Deswegen fühle ich mich 0,0 über den Mund gefahren. Das, was ich dazu beitragen kann, ist einfach mal machen und eine Entscheidung treffen, ist aus dem HR heraus nicht unsere Kernkompetenz. Ne? Das ja, kennen wir nicht. Das haben wir die letzten 10, 20, 30 Jahre nicht gelernt. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wie mit euch zweien, die dann auch sagen, nee, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir brauchen nicht für alles die Erlaubnis. Dann kommen wir hier zu gar nichts mehr. Ne?
Hä, nee, einfach machen, im Zweifel entschuldigen. So, oh ja, ja, wusste ich nicht.
Ja, oh, Entschuldigung. Ja.
Ach so, ja. Du wolltest gefragt werden. Weißt du, und das wäre für mich um die Kurve und jeder, der ein bisschen öfter zuhört, zu kriegen, was mache ich morgen anders, wenn ich was anders machen will? Ich glaube einfach, Dinge einfach mal umsetzen, ohne alle vorher dann auch abgeholt zu haben, ob das richtig ist, sondern einfach sagen, wir machen das jetzt so, das ist die Art und Weise, wie wir interviewen, das ist die Art und Weise, wie diese Stelle aussehen muss, damit sie erfolgreich ist. Und dann ist auch mal gut, häufig ist es tatsächlich so, dass wenn du die Entscheidung triffst und diese diese Richtung, diese Guidance gibst, dass die Gegenseite sagt, okay, du klingst so, als hättest du eine Ahnung von dem, was du tust. Wir machen das jetzt, weil ich kann nur Vertrieb, in Anführungszeichen, du machst Recruiting, ist doch super. Da gibt es genauso Leute, die da mitgehen. Und wenn sie dann Rückfragen haben, dann kannst du auch in die Diskussion gehen oder ins Gespräch. Aber einfach mal machen, finde ich, ist ein Top-Basic, was unterschätzt wird.
Und im Zweifel einfach Zahlen liefern. Und die müssen, also das habe ich letztens auf einer Bühne gesagt, wir argumentieren ja oft, irgendwie HR muss, oh Gott, ich habe heute pauschale Aussagen raus.
Das war vier stimmt. Jetzt.
Ja, das ist vier, verdammt. Okay,
du hast noch eine.
Gleich den Podcast gleich beenden. So, also wenn tatsächlich mal jemand gegenargumentiert, weil Arthur, du hast ja mit Logik oder die Logikbüchse der Pandora aufgemacht, man kann Zahlen auch erfinden. Also entweder findet man Zahlen, die es tatsächlich belegen, aber wenn man keine Zahlen hat und aber einen Beleg braucht, weiß nicht, 2/3, 3/4 der Stellen laufen so, kein Mensch fragt nach Quellen dafür. Also manchmal, vielleicht nicht immer, aber wenn du ein gewisses Grundrauschen an Expertise schon hast, hau raus. Ich wurde noch nie nach Quellen dafür gefragt. Also meine Zahlen stimmen, also ich analysiere tatsächlich relativ viel. Also man weiß, dass ich Zahlen, Daten, Fakten basiert arbeite bei uns. Aber vielleicht habe ich auch schon mal einen neuen Recruiting-Kanal ausprobiert, weil ich den echt unbedingt ausprobieren wollte und hatte keine Zahlen. Aber 2/3 aus meinem Netzwerk haben den schon ausprobiert. Ja, hat aber nicht funktioniert, machen wir nie wieder.
Ja, auch das ist okay. Aber ich finde ja, dich manchmal so komplett vorbereitet zu kommen, ist das eine. Ich würde es mal jetzt heuristische Bauchgefühlzahlen nennen. Und das ist genauso okay, weil, ja, ne, jetzt mal im Ernst, du machst das sehr oft in deinem Job. Das ist der Kernjob. Und wenn du für dich in den vielen Fällen, die du betreust, feststellst, dass in 2/3 der Fälle das tatsächlich auch funktioniert, dann kannst du das natürlich getrackt haben oder du kannst einfach in dem Moment genau das tun, was du sagst. In 2/3 der Fälle hat es bei mir funktioniert, also lass uns das hier auch machen. Und das finde ich absolut fair, dann nicht irgendwie eine Excel-Tabelle rauszuholen und sagen, ich habe hier 143 Cases damit gehabt und in 2/3 der Fälle ist das passiert. Ja, also
das juckt ja eh keinen.
Es interessiert niemanden. Und jeder, der öfter zuhört, wird jetzt sich, glaube ich, denken, was ist mit dem los heute? Der sagt, Bauchgefühl ist okay. Nein, Bauchgefühl, Intuition in etwas, was du gut kannst und oft machst, ist häufig sehr, sehr zutreffend. Das Bauchgefühl einfach so, weil jemand einen starken Händedruck hat. Das ist das, wo ich sage, nee, lass mal.
Wie, ist das kein gutes Assessment Center?
Doch. Schon.
Ich finde schon, oder?
Also ja, wenn du jemanden suchst.
Und schaut, wie jemand mit Service, wobei das vielleicht tatsächlich, wenn man mit Kandidaten essen gehen würde, habe ich noch nie gemacht, dann sieht, wie jemand mit Servicepersonal umgeht, kannst du, glaube ich, schon einen Schulterschluss ziehen, wie ein Mensch ist. Weil ich finde, Leute, die Servicepersonal scheiße behandeln, tue ich mir schwer mit. Wäre jetzt für mich trotzdem kein Assessment Center Case, dass ich mit jedem Kandidaten Mittag essen gehe. Sonst sehe ich, glaube ich, bald aus wie so eine Flunder. Aber ja, da gibt's ja so super viele, das liebe ich auf LinkedIn, so super viele skurrile Szenarien, wo Leute so Case Studies beschreiben oder so Assessment Center, was sie hier kreativ machen, wo ich mir denke, so, sag mal, warum? So, ja, der Händedruck, der hat mich nicht überzeugt. Ja, okay, cool, dann
ist halt nichts. Ich habe auch schon von Fällen gehört, da plant man so ein ganzes Assessment Center den Tag danach und macht am Vorabend mit den Assessoren, also die Leute, die später gucken sollen, ob die Leute passen oder nicht, ein Abendessen. Sodass du, wenn du das machst, komplett vorgefärbt bist und dann ist da auch noch der Chef dabei, der sagt, hier der Lukas, der ist es schon am Vorabend, weil der hatte den besten Händedruck. Und am Ende kommt der Lukas als Ergebnis raus aus dem RC und dann sitzt du da und denkst du dir, wozu habe ich dann dieses AC gemacht? Dann hätten wir auch einfach nur mit den Leuten essen können. Wir schütteln einmal die Hände, um deine Frage zu beantworten, ob das relevant ist, wie fest der Händedruck, wenn du jemanden suchst, der Dinge halten soll, auf jeden Fall, was sonst nicht.
Ja, den Job muss man noch nicht finden. Dann macht das durchaus Sinn, wenn du dann irgendwie wie so ein Kaninchen die Hand hinhältst, dann ist es vielleicht nicht eher zutreffend, aber das ist ja immer noch weit verbreitet, ne? Und eine der Fragen aus der Hölle überhaupt, oder Lukas? Oder was ist aktuell dein absoluter Liebling?
Ich finde, also mein Evergreen, den könnte ich eigentlich auch jede Woche posten, ist, welches Tier wärst du und warum? Weil ich tatsächlich, ich bekomme, also danke für die, vielleicht auch Leute, die mir folgen, ich bekomme jede Woche sehr viele Recruiting-Fragen zugeschickt und es ist jede Woche dabei. Das ist wirklich, ich weiß nicht, was in Deutschland los ist, dass man gerne fragt, was für Tiere Menschen sind oder generell so Assoziationen, was für ein Tier, was für ein Buch. Wie würdest du deine Wein lagern? So, boah, ey, du, keine Ahnung. Also ich suche hier einen Job. Ich würde gerne arbeiten und Geld verdienen. So.
Dann
Aber mein Highlight dieses Jahr war, das habe ich tatsächlich aus einem nahen Freundeskreis gehört. Warum willst du arbeiten? Und ich war
ja.
so, ja, pff, keine Ahnung, damit ich halt irgendwie nicht verhungere, dass ich Miete zahlen kann. So, was willst du denn daraus ableiten? Und die Argumentation war, dass man wissen will, ob jemand bullshittet. Also wenn jemand dann sagt, ja, weil es mir so viel Spaß macht und bla, dass du das daraus ableiten kannst, je nachdem, was jemand antwortet. Aber ich so, ja, okay, aber das geht, glaube ich, auch einfacher. Also, so, hä? Ja.
Ach, ey, wirklich dieses Orakeln, dieses wilde Orakeln, dieses Profiler-Menschen durchleuchten durch irgendwelche tricky Fragen, wo man dann für sich irgendwie überlegt, ja. Und ich finde, eine Ergänzung zu welches Tier bist du, und die habe ich gehört vom geschätzten Kollegen, ist, wenn du ein Tier wärst, welches andere Tier würdest du fressen? Das ist für mich so. Warum?
Ich glaube, ein Kaninchen. Also ich wär ein Krokodil. Ich finde Krokodile übel cool. Die chillen den ganzen Tag, sind dann am Wasser oder vielleicht am Land und dann, wenn es mal schnell gehen muss, weil sie Hunger haben, dann sind sie richtig schnell. Das beschreibt ungefähr auch so meine Unilaufbahn. So lange nichts machen und dann, wenn Klausurenphase ist oder Hausarbeiten, zack, geht alles. Und ich glaube, ich würde ein Kaninchen essen. Die sind süß und ich glaube, die schmecken halt auch lecker.
Wahrscheinlich. Ich habe schon eins gegessen, die schmecken eigentlich gut.
Ja, was für Tiere wärt ihr und was würdet ihr essen, Steffen? Arthur?
Ich wäre safe eine Fledermaus. Erstens, weil mir niemand beweisen kann, dass ich nicht Batman bin. Aber Fledermäuse essen Mücken und ich hasse Mücken so sehr, weil diese Dinger mich lieben. Jetzt ist ja auch so warm gewesen da draußen. Es gibt 1 Million Mücken da draußen und ich habe zigtausend Mückenstiche deshalb. Und deswegen hasse ich Mücken und wäre eine Fledermaus. Ich finde das okay. Was das jetzt über mich sagt im Beruf, weiß ich nicht, aber
Dass du
das
nur
nicht alle.
nachtaktiv bist,
Das
dass
sagt
du die
nicht alle.
Morgenmeetings verpennst.
Nee, überhaupt nicht, aber gut, dass du den Rückschluss drauf ziehst.
Wir melden uns.
Ja,
Wenn du
danke.
Batman bist, Arthur, bin ich der Joker. Ah nee, aber
Was?
Joker ist ja kein Tier, ne?
Ich meine, der kann ja auch Tiere essen, ich weiß es nicht.
Der kann alles. Der kann irgendwie alles. Was wäre ich für ein Tier? Kurze Anekdote. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Seminar bei Dieter Lange gemacht. Das war während Corona vor 4 Jahren. Das war auch richtig gut, ne? Und ich hatte neben mir einen gewissen Tobias Beck sitzen. Schöne Grüße an dich, Tobi. Der ist vielleicht relativ bekannt, ne, weil das auch so ein Motivationskünstler ist, so ein Bestseller-Autor etc. etc. Und der hat tatsächlich einen Persönlichkeitstest, wo Tiere rauskommen. Also nicht irgendwelche bunten Farben, ne, rot, grün, blau, gelb. So sind Arthur und ich ja auch in den Kontakt gestoßen, sondern da bist du ein Tier. Und ich habe das aus Spaß, ich halte da nichts von, aber ich habe das aus Spaß gemacht und ich war ein Delfin. Deswegen ist meine Antwort darauf immer, ich bin ein Delfin. Aber was ich als Delfin gerne esse, weiß ich auch nicht, ne? Und die anderen drei Tiere waren Eule, Hai und Wal.
So, als Delfin wirst du sehr wahrscheinlich Fische essen. Weiß ich
Wahrscheinlich.
nicht.
Aber vielleicht ist er auch Vegetarier.
Ja.
Aber
Aber ich
was für ein
fand.
Delfin? So ein normaler oder so ein rosa Flussdelfin?
Nee, also wenn Delfin, dann schon ganz klassisch und Flipper.
Okay.
Und dann bin ich auch ganz schnell bei meiner Lieblingsmusik und dann bin ich bei den Flippers und bei Olaf. Und
Wir
dann wird's
melden
ganz
uns.
absurd und dann bin ich im Rätenschema.
Habt ihr jemals in einem HR-Prozess, weil das ist schon noch auf meiner To-Do-Liste, mal aus so einem Prozess rauszugehen und zu sagen, danke, wir melden uns. Ich habe das noch nie gesagt und ich würde es unglaublich gerne machen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr noch einmal.
Was heute? Ich glaube nicht in der Tonalität, nein. So als Abschlusswort.
Nee, glaube
So,
ich, habe ich
ich.
auch noch. Nee, nee,
Nee.
auch nicht gehört.
Danke, wir melden uns. Ich glaube, das ist eine Urban Legend. Das macht doch niemand. Aber wahrscheinlich machen es doch genug Leute.
So. Jetzt haben wir Tiere definiert. Jetzt sitzen hier Fledermaus, Krokodil und Delfin. Was machen wir damit jetzt? Was sagt das über uns aus? Wir kennen uns mit Tieren aus.
Ja, shit, wir haben ein Nilpferd gesucht und leider wird's nix.
Weißt du, dann wäre es für mich auch schon wieder okay. Weißt du, wenn man vorab sagen würde, wir brauchen unbedingt jemanden, der sich als Nilpferd identifiziert, dann hättest du zumindest einen Plan, warum du diese Frage stellst. Weil das, was mich hart triggert an so Fragen ist, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast, was du als Antwort erwartest. Das ist dann so, du willst irgendwas ableiten in deinem Kopf, ne, und denkst dir, das ist dann wahrscheinlich so und so. Und das geht mir so entgegen, weil es einfach 0,0 mit dem zu tun hat, was am Ende des Tages auch der Job ist. Also ich sage immer, jede Frage kann okay sein, wenn sie verbunden ist mit dem Job und zwar ernsthaft, also einen Anforderungsbezug hat. Dann kannst du auch so eine banane Frage stellen, wenn du wirklich viel Gedanken gemacht hast. Aber nur so eine Frage stellen, weil irgendwo im Internet steht, du musst mal tricky Fragen stellen. Wie schwer ist Manhattan oder so ein Quatsch? Ja. Ja.
Vier Nilpferde. Ja. Aber jetzt mal, ja, aber jetzt mal ganz kurz, also laut gedacht. NHR, hast du viele dumme Fragen? Was, wenn du jetzt jemand, wir suchen gerade einen HR-Business-Partner oder einen Junior-HR-Business-Partner, wenn ich die jetzt was richtig Dummes frage, so wie, was für ein Tier sie sind, ist es ja quasi wie manchmal Anfragen, die sie bekommen, wo du denkst, so, sag mal, kannst du lesen? Warum fragst du mich sowas? Vielleicht wäre das ein guter Resilienz-Check. Wie ja, geht auch. Jemand, also wir dürfen ja leider nicht sarkastisch antworten auf sowas wie, wo finde ich den Link? Naja, halt im Intranet, schau halt nach. Kann ja schlecht sagen.
Doch, schon. Das ist schon schade, dass wir so nicht antworten dürfen, ne? Dass uns das quasi von der Gesellschaft vorgegeben ist, HR muss immer minimum mal freundlich bleiben, was alle anderen ja auch eigentlich nicht machen, ne?
Dafür gibt es Zwinker-Smileys.
Ja, safe.
Hast du schon im Internet nachgeschaut?
Das mache ich auch sehr gerne.
Ihr seht es nicht, aber ich habe gerade sehr schlecht gezwinkert.
Also ich habe es gesehen, ich fand es gut. Nee, ich fände die Frage, also in dem Sinne als vielleicht auch Case tatsächlich relevant oder sowas. Ich habe in meinem Rekrutierungsprozess die Frage gestellt, was die Lieblingsfrage von dem Recruiter ist. Warum? Weil das für mich eine absolute Fangfrage ist. Also ein gut geschulter Recruiter oder eine gut geschulte Recruiterin sagt, ich stelle keine Frage, habe keine Lieblingsfrage, weil es kommt ja darauf an, was ich suche.
Ja, hast doch. Hast du keine Lieblingsfragen?
Doch, ich habe Lieblingsfragen. Ich sage, guten Tag, wie geht's Ihnen heute?
Okay, das frage ich. Ich habe tatsächlich zwei Fragen, die ich immer stelle.
Ja, das da können wir uns jetzt aber nicht in den verbleibenden Zeit drüber streiten.
Warum? Wir haben noch Zeit.
Ich würde fragen, also was sind denn deine beiden Lieblingsfragen?
Ja, safe. Nochmal.
Ich frage einen Kandidaten, was sein Chef machen kann oder Chefin, um ihn so richtig auf die Palme zu bringen. Mhm. Und dann drehe ich die Frage um und frage den Hiring Manager, was der Kandidat machen kann, um ihn so richtig zu nerven. Einfach um zu sehen, lassen beide quasi mal die Maske ein bisschen fallen, sind die ehrlich und passen diese, also triggern die sich gegenseitig. Das stelle ich tatsächlich jedes Mal.
Finde ich auch okay, wenn quasi jedes Mal dein Auftrag ist, die Chemie miteinander zu prüfen, ist es absolut valide, die immer gleiche Frage zu stellen. Was ich meine in dem Sinne ist, wenn du halt keine Ahnung, ich stelle immer die Frage nach Stärken und Schwächen, weil, weißt du, also die ist ja sowieso wirklich etwas ist, was nicht gut ist. Ich finde die Antwort, es kommt auf die Stelle drauf an und was mein Auftrag in dem Interview ist, ist ja das, was richtig ist als Recruiter. Du stellst ja nicht einfach nur Fragen irgendwie und deswegen darfst du keine Lieblingsfrage haben ohne einen echten Bezug. Du kannst mit einem echten Bezug eine echte, also deine Fragen stellen, wie du sie gut kennst. Aber wenn du in der Situation, wie du sie beschrieben hast, Lukas, gar nicht den Auftrag hast, diese Chemie zu prüfen, sondern es geht hier jetzt rein um, keine Ahnung, strategisches Denken, dann ist die Frage nicht relevant.
Nee, dann gehe ich es voll mit, aber dann mache ich die Büchse der Pandora auf. Sollte für mich in einem ersten Interview, und was machen wir? Also vielleicht kurzer Exkurs, wir machen einen zweistufigen Interviewprozess, außer bei Führungspositionen, das ist vielleicht mal noch eine dritte Runde, aber pauschal zwei Runden. Erste Runde direkter Vorgesetzter zusammen mit mir oder jemand aus meinem Team. Da ist Quintessenz, wenn die beiden sich nicht leiden können, kannst du 1000% Match sein, ihr werdet nie zusammenarbeiten. Punkt. Und dementsprechend finde ich, aber sollte auch der Exkurs oder das Ergebnis aus einem ersten Interview sein, können Menschen miteinander arbeiten. Und ich mag generell Prozesse nicht, wo du deinen Chef erst in Runde 2, 3, 4 kennenlernst, weil da geht einfach so viel Zeit verloren dafür, dass du in einer Millisekunde bei einem Händedruck siehst, ist das ein Nilpferd oder nicht. Und dementsprechend stelle ich die Frage, ja, aber ich gehe mit, dass pauschal Fragen stellen ist dumm. Ist dann wie, wenn du am Ende sagst, und HR, habt ihr noch Fragen? Ja, also, was für ein Sternzeichen bist du?
Ist richtig. Und das, was ich meine, ich glaube, wenn, so wie du deinen Prozess beschreibst, dann hat das auch alles einen tatsächlichen Bezug und auch einen Sinn. Mir geht es einfach darum, wenn dir nicht klar ist, was du in welchem Prozessschritt machst und warum, also was das Ziel ist von diesem Interview insgesamt und von dem zweiten Interview, dass wenn du dann deine Lieblingsfragen stellst, ohne Sinn und Verstand, dann hat das einfach keine Relevanz für den Job. Du kannst Lieblingsfragen haben, die immer Relevanz auch sich ableiten lassen, bin ich voll dabei. Für mich ist einfach die richtige Antwort, es kommt drauf an, was ist der Prozess, was ist das Ziel, was ist die Rolle und was versuchen wir hier gerade zu prüfen. Das ist quasi, es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich dann die Frage stelle oder sie vorab gestellt habe, dass ich Leute deshalb irgendwie ausselektiere. Für mich ist dann einfach nur der Rückschluss zwei Dinge. Entweder Frage war nicht präzise genug von mir in dem Fall. Oder zweitens, da wurde anders drüber nachgedacht, lass uns mal gucken. Und drittens auch, vielleicht ist da wirklich einfach ein Delta im, wie mache ich strukturierte Auswahlverfahren, das lässt sich aber lernen. Das ist einfach eher so, wo steht die Person und warum? Weil ich finde es extrem relevant, sich als Recruiter und Recruiterin darüber Gedanken zu machen, warum mache ich was in den Interviewauswahlverfahren?
Also quasi ist es für dich ein Gradmesser oder wie so ein Fiebermessen, wo stehst du bei der Person, wie weit ist sie quasi auf deiner Reise oder deinem Anspruch an eine Rolle, an einen Recruiter bei dir im Team?
Ja, richtig. Also es ist halt, wie gesagt, das ist ja eine Kleinigkeit, ja. Und es wird ja auch sehr deutlich, wohin oder was der Fokus der Rolle ist und wohin die Reise geht insgesamt mit der Organisation und Recruiting. Und da muss einfach auch jemand Bock drauf haben zu sagen, ich bin willens, das zu strukturieren. Und ich bin vor allem auch willens, ja, auch diese, die wir hier so salopp beschriebenen Grabenkämpfe zwischen Fachbereich und Recruiting, was gute Personalauswahl ist, auch einzugehen, weil das gehört einfach für mich mit dazu. Es ist einfach erklärungsbedürftig und da muss man einfach Lust drauf haben. Und
ja. Ja.
Ja. Was ja, siehst du, sind wir uns doch einig. Puh. Mich entspannt.
Ja, auch eine wunderbare Brücke zum Anfang des Podcasts ist, ne, wo ich euch beiden als hier die absoluten Talent Acquisition Spezialisten und beide brennen wie verrückt für dieses Thema. Also von daher, ich glaube, da war einiges heute wieder drin. Arthur, wir wissen mittlerweile in Recruiting Basics, du willst dieses eine Ding haben, was Recruiter, Recruiterinnen am nächsten Tag anders machen können. Hast du das bei, ich drehe den Spieß heute rum, Lukas, für dich. Hast du es bei Lukas rausgehört? Oder muss Lukas nochmal antworten?
Also ich will jetzt Lukas nicht bevormunden. Ich finde, also wenn du Lust hast, Lukas, kannst du das gerne machen und ich ergänze, aber ich hätte ein paar Punkte mitgenommen.
Was hast du denn mitgenommen? Dann schauen wir mal, ob du richtig zugehört hast.
Oh ja, das ist ein schöner Test. Also was ich für mich einfach denke und was ich sehr interessant fand im Austausch ist, als Recruiter, als Recruiterin, es ist einfach mal sinnvoll, Dinge zu benennen und zu sagen, wir machen es so. Wir sind als Funktion häufig zu viel am Fragen und das kann man direkt morgen auch anders machen. Man kann sagen, mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung ist es richtig, diesen Weg zu gehen und das machen wir jetzt. Einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben für seinen eigenen Beruf und zu sagen, ich bin Expertin hier drin, wir machen das jetzt so. Und das alleine lässt sich morgen sofort von jedem und jeder umsetzen aus meiner Sicht, weil alles andere, wo wir den Bogen drum geschlagen haben mit guten Fragen oder wir stellen immer wieder die gleichen Fragen oder nicht, setzt das andere einfach für mich voraus. Also das wäre, was ich gehört habe, Lukas, für mich eine Kernbotschaft, wenn es nur eine Sache geben müsste.
Ja. Ja, trifft's gut. Und ich habe so eine 3-Schritte-Anleitung, die hat mir meine Chefin vor einem Jahr, glaube ich, mitgegeben. Das habe ich seitdem als Hintergrund. Und das finde ich, also hilft mir immer. Das sind 3 Fragen, bevor ich in Meetings gehe. Und da ist grauer Hintergrund, einfach nur mit schwarzer Schrift. Was will ich erreichen? wie möchte ich wahrgenommen werden und was will ich transportieren? Und das habe ich immer als Hintergrund, so dass, weiß nicht, bevor ich ins Meeting gehe, sehe ich es nochmal. Und das hat sich inzwischen eh schon so krass eingebrannt. Hilft aber, weil Recruiting, wie du gerade auch nochmal schön zusammengefasst hast, Arthur, ist eine Haltungsfrage. Wenn ich schon mit der Haltung reingehe, ich kann gar keine Entscheidung treffen. Glückwunsch, triffst du keine Entscheidung. Wenn du mit der Haltung reingehst, ich bin ein Experte und ich möchte das Beste für die Firma, für den Bereich rausfinden oder entscheiden, das ist unser Proposal, so machen wir das, wird dich keiner hinterfragen. Und wenn, hast du ja deine Haltung, du hast ja deinen Rückgrat und weißt, nee, wir machen das so. Dann im Zweifel wettet ihr um ein Bier und dann habt ihr schon was. Und dann sagt ihr, ja, nee, hat es doch recht, hier lade ich auf ein Bier ein. So, ja, genau. Was soll passieren?
Ja, genau.
Ja, gefällt mir mega gut. Da geht für mich einher, wir sind ja am Ende des Tages auch Kollegen. Also wir sind ja in einem Unternehmen und arbeiten zusammen an den Dingen. Und so hebt man sich irgendwie automatisch auch auf die Augenhöhe. Und finde ich sehr, sehr stark. Hat dir deine Chefin drei sehr gute Fragen gegeben. Cool. Ja.
Shoutout an Christina Weinhardt.
Hallo.
Beste Chefin.
Ja, dann haben wir, um an dieser Episode heute mal eine Zusammenfassung, einen Knopf dran zu machen. Wir haben von Lukas 4 pauschale HR-Aussagen bekommen.
Du hast noch eine, Lukas.
Ich habe eine gute, die höre ich mir das nächste Mal auf, falls ich wiederkommen darf.
4 pauschale HR-Aussagen, 3 tolle Fragen von Lukas Scheffeln, 2 absolute Recruiting-Experten und 1 HR-Architekten, der jetzt an diese Episode einen Knopf dran macht. Danke da draußen. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Lukas, Arthur, macht euch ein spannendes Wochenende. Es ist Fußballmorgen. Tschüss zusammen.
Danke.
Schön war's.
Mach's gut. Ciao.